Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Wenn wir in unsere Welt gucken, dann merken wir, dass längst nicht alles so wohl geordnet ist wie hier in unserer Gemeinde, hier in der Stadtmission, sondern wer die Nachrichten verfolgt, der weiß gar nicht, wo er überall diese erschütternden Nachrichten nachlesen soll. Also Slowenien mit der Naturkatastrophe und all dem, was da jetzt mit zusammenhängt. Oder gucken wir nach Hawaii, da ist ja echt viel Erschütterndes passiert und die Nachrichten, die betreffen ja uns auch irgendwie, weil wenn Menschen ums Leben kommen, dann stehen dahinter immer Schicksale. Das ist dann so wie bei euch, Mirko, in der Familie, ja, dass plötzlich ein Verlust zu betrauern ist und wir damit umzugehen haben. Und ich glaube, das ist immer eine Herausforderung, ja, das müssen wir uns bewusst machen, dass wir in einer Zeit leben, wo solche Einzelschicksale immer hinter den Todeszahlen und den Todeszahlen in diesen Regionen stehen. Das heißt, da sind Familien, Freunde, Verwandte, alle möglichen Leute betroffen. Und viele sehnen sich nach Hilfe. Viele spüren das auch richtig, dieses Leid, ja, und diese Bedrückung, die damit einhergeht. Und der ein oder andere von uns, der vielleicht auch in diesen Regionen Freunde und Verwandte hat oder Bekannte, der weiß, wie sehr das prägen kann. Und von daher habe ich mir gedacht, ich will euch heute Morgen mal fragen, wer von euch war in der letzten Woche entmutigt? Gebt mir da mal ein Handzeichen. Ja, das sind etwa 10, 15 Leute. Die anderen, für die ist die Predigt ehrlich gesagt nix. Ja, ihr könntet eigentlich auch schon zum Kaffee übergehen, aber seid gnädig mit mir und bleibt einfach hier und hört euch das Ganze an. Aber für die, die gerade die Hand gehoben haben, will ich sagen, okay, ich möchte in dein Leben hineinsprechen, weil ich glaube, dass Gottes Wort uns Orientierung gibt, auch gerade in Entmutigung. Und von daher ist diese Botschaft heute Morgen vielleicht genau für dich. Und ich habe mich gefragt, warum ist Entmutigung eigentlich so gravierend? Warum, was passiert da eigentlich? Und ich habe so drei Punkte herausgefunden. Der eine Punkt ist, jeder von uns ist betroffen. Auch die, die sich jetzt gerade nicht gemeldet haben. Vermutlich kennt ihr das Gefühl, irgendwann schon einmal entmutigt worden zu sein. Vielleicht liegt das Jahrzehnte zurück, dann kannst du total dankbar sein. Ne? So, das ist total cool. Aber im Grunde kennt jeder von uns dieses Gefühl. Keiner ist davor geschützt. Und ein zweiter Aspekt, warum Entmutigung so gravierend ist, sie wiederholt sich. Normalerweise ist das keine einmalige Erfahrung. Das wäre ja cool, ja, zu sagen, oh, ich war schon mal entmutigt, ja, und das passiert mir nie wieder. Nee, das kann dir morgen wieder passieren. Einigen ist das letzte Woche passiert und deswegen gingen die Hände hoch, ja. Also keiner ist irgendwie davor geschützt und sie wiederholt sich. Und ein dritter Aspekt dabei ist, Entmutigung ist super ansteckend. Das ist wie so ein Virus. Stecke 10 Leute in einen Raum und mit einem Entmutigten und ich gebe dir Brief und Siegel, dass wenn dieser entmutigte Mensch spricht, ja, alle anderen ansteckt. Das greift um sich. Entmutigung greift um sich. Das färbt so schnell auf andere ab. Das ist so krass. Ja, und das erleben wir vermutlich auch hier in dieser Kirche, ja, dass wir plötzlich eine Entmutigung spüren in manchem Team, in mancher Hauskreisgruppe oder Bibelstundengruppe, was immer es auch für Teams hier geben mag, dass wenn einer plötzlich erzählt, legt sich so ein Mehltau von Entmutigung auf jede einzelne Person. Das kann passieren. Und die Ursachen, da habe ich auch so drei Aspekte, ganz kurz, sind ganz vielfältig, aber die drei scheinen mir die Top 3 wahrscheinlich zu sein. Ich habe das nicht wissenschaftlich untersucht, aber das scheint mir so ein Aspekt zu sein. Eine Ursache ist Erschöpfung. Vielleicht hast du zu viel gearbeitet, es war einfach viel zu viel. Oder du hast mit deinem eigenen perfektionistischen Anspruch mit einer Messlatte, die irgendwo da oben liegt, zu tun, ja, vielleicht auch so eine Art Unentbehrlichkeitskomplex, ja, dass du denkst, ohne mich geht's nicht, ja, und dann kommt Erschöpfung. Und plötzlich merkst du, boah, Die Kraft ist weg. Ich bin wie ausgelaugt. Und ein zweiter Aspekt bei den Ursachen ist Ernüchterung. Boah, es ist einfach so ein Riesenberg. Ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll. Ich weiß nicht, wie ich diese Vielzahl an Aufgaben, diese unterschiedlichen Aspekte schaffen soll. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe keine Ahnung. Und plötzlich, boah, geht die Kraft weg. Und ein dritter Aspekt bei den Ursachen, Verängstigung. Angst lähmt. Angst hat was mit sprachlich, mit Enge zu tun. Wir kennen das so, manchmal schnürt uns regelrecht die Kehle zu. Und wir können nicht mehr so klar sprechen, wie wir es eigentlich könnten, wenn wir entspannt wären. Verängstigung. Und ich habe mich gefragt, was ist zu tun bei Entmutigung? Was können wir diesen gravierenden Auswirkungen entgegensetzen? Und deswegen habe ich mein Thema überschrieben, Gottes Möglichkeiten in unseren Begrenzungen entdecken. Gottes Möglichkeiten zu entdecken, auch wenn wir nur so einen ganz kleinen, überschaubaren Horizont haben. Auch wenn unsere Möglichkeiten vielleicht wirklich nur klein und begrenzt sein mögen. Und ich finde, die Bibel ist ein total ehrliches und grandioses Buch. Da stehen Geschichten drin, die jeden Tag wieder neu passieren könnten. Und deswegen lese ich gerne Bibel, ja, und guck da rein und lass mich inspirieren für den Tag und für die Woche und für mein Leben und so weiter, weil es einfach cool ist, Bibel zu lesen und sie selber im O-Ton zu lesen, ist übrigens viel besser als eine Predigt über die Bibel zu hören. Ja, schön, dass ihr trotzdem da seid. Also, ich möchte euch mitnehmen in eine spannende Geschichte. Ich werde diese Geschichte erzählen. Also, es ist nicht der O-Ton der Bibel, aber du kannst das nachlesen. In 2. Mose 14, die Verse 1 bis 22 steht's geschrieben. Ich nehme euch mit in die Situation, damit wir begreifen, was Gottes Möglichkeiten in unseren Begrenzungen sind. Das Volk Israel war über viele Jahre unterdrückt. Sie wurden als Sklaven gefangen gehalten, sie mussten jeden Tag arbeiten. Ein Leben zählte nicht viel in dieser Zeit, wo sie in Ägypten waren. Und die Bedrückung war so hart, dass die Klage laut wurde. Wir wollen hier raus. Sie wollten frei sein. Sie wollten raus aus dieser Gefangenschaft. Sie wollten raus aus Ägypten. Und dann erlebten sie tatsächlich diesen grandiosen Tag. Mit Pauken und Trompeten, so muss man es letztlich sagen, zogen sie aus Ägypten raus. Die Ägypter gaben ihnen Geschenke mit, überhäuften sie mit Gold und sagten, geht mit Gott, aber geht. Ja, wir wollen euch hier nicht länger haben. Warum? Weil vorweg gab es viele, viele Plagen, die alle Ägypter betroffen haben. Und so zogen sie also mit Sack und Pack aus Ägypten. Mehrere hunderttausend Leute waren das. Das ging also nicht so schnell. Ja, das war nicht einfach mal so kurz und dann sind wir weg, sondern dieser Tross, bis der in Bewegung kam, das dauerte schon. Und sie zogen weiter, bis sie an das sogenannte Schilfmeer kamen. Die genaue Lokalität kann man heute nicht mehr so ganz nachvollziehen, aber in dieser Region gab es mehrere Seen und auch Flüsse, die sie verbunden haben. Man geht davon aus, dass es die Region ist, wo der heutige Suezkanal ist. Dort spielt sich also diese Geschichte ab und sie sind also dort angekommen und so nach dem Motto, okay, erster Zwischenstopp, erster Halt, okay, boah, frei. Und dann ist es mir, als würde die Kamera dieses Bibeltextes auf den Pharao schwenken. Und der Pharao mit seinen Gelehrten und Oberen und allen, die was zu sagen hatten, die standen jetzt plötzlich ohne Arbeitskräfte da. Keiner baute mehr die Pyramiden oder Straßen oder sonst irgendwas. Und dem Pharao kam es dann in den Sinn, die hole ich wieder zurück. Das lasse ich nicht mit mir machen. Die paar Tage, die vergangen waren, die hatten bei ihm und dem ganzen Volk dafür gesorgt, nee, das kann nicht sein. Und so rüstet Pharao 600 Wagen auf und die dazugehörenden Kämpfer und Krieger und sie jagten diesem Volk Israel hinterher. Und das Volk sah das wahrscheinlich schon, weil sie Speer nach vorne und nach hinten hatten. Und in der Wüste staubt's, wenn 600 Wagen da fahren und sie konnten das sehen. Das ist die Ausgangssituation, in der wir uns befinden. Und anhand dieses Abschnittes möchte ich Gottes Möglichkeiten in unseren Begrenzungen entdecken helfen. Wir sehen also, ne, das Volk steht vor einem Flusslauf am Schilfmeer und hinter ihnen die Ägypter. So, und jetzt kommt Folgendes. Die erste Frage, was macht Angst? Was macht dir Angst? Benenne die Angst. Solange alles glatt läuft im Leben, ist meist alles okay. Ja, da ist man ganz entspannt. Vielleicht kommst du gerade aus einer Urlaubszeit, vielleicht aus einer Reise, die du gemacht hast. Das ist alles okay. Aber was ist, wenn an dem Ruhepunkt, an dem Urlaubsort, dich plötzlich Angst überfällt? Hier steht: Als der Pharao nahe herankam, hoben die Israeliten die Augen auf und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her und sie fürchteten sich sehr und schrien. Man denkt, boah, es hätte alles so gut sein können. Es hätte doch so weitergehen können. Diese Tage in Freiheit, sie hätten sie doch genießen können. Die Tage der Flucht schienen vorbei, Ruhe war eingekehrt und plötzlich steht der alte Angstgegner wieder da. Und Panik bricht aus. Angst bewirkt dann oder hat Auswirkungen auf unser Leben und auf, da möchte ich kurz drauf eingehen. Nämlich Angst macht blind für die Realität. Das ist so ein erster Aspekt, was Angst bewirkt. Hätten Sie genau hingeguckt, wer Ihnen da folgt, hätten Sie gesehen, oh, es sind nur ein paar Wagen, 600 Stück. Normal, das Volk waren einige hunderttausend. Das Gewicht und Gegengewicht, da hätte man locker sagen können, ja, lass ihn mal kommen. Aber Angst macht blind für die Realität. Plötzlich steht der alte Gegner wieder auf. Die Ägypter hatten ja schließlich auch jahrelang dafür gesorgt, dass sie unterdrückt wurden. Und plötzlich bricht das wieder auf und lässt dieses Volk in Panik geraten. Und Angst nimmt dann, und das ist ein nächster Aspekt, die Kraft. Lass uns in Ruhe. Wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben, heißt es da in unserem Abschnitt. Angst macht blind, verblendet irgendwie unsere Sinne. Wir können nicht mehr klar denken. Eine Möglichkeit ist aufzugeben, sich zu ergeben, sich ins Schicksal zu ergeben und sich dem Schicksal zu überlassen. Angst lähmt den Antrieb. Angst lässt uns sitzen, wo wir eher laufen und vielleicht weglaufen sollten, lässt uns schreien, wo wir beten sollten, lässt uns zurückziehen, wo wir Unterstützung suchen sollten. Angst nimmt die Kraft und das ist ein weiterer Aspekt, sucht dann auch falsche Schuldige. Plötzlich ist der Anführer Mose im Blick und da heißt es dann, warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast. Durch die Ohnmacht, durch die Angst, durch diese Hilflosigkeitserfahrung, durch die Panik, die ausbricht, sucht man schnell die Schuld bei anderen. Ohnmacht offenbart die eigene Hilflosigkeit, aber wer will schon als hilflos dastehen? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Und dann ist es wie bei dem alten Kinderspiel. Wenn zwei Kinder sich streiten und du kommst als Elternteil dazu und fragst, wer hat angefangen? Der hat angefangen, der war doof. Ja, das ist ganz einfach. Das funktioniert übrigens auch unter Erwachsenen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Angst benennen. Was macht dir Angst? Benenn das mal, formulier das mal. Wer sind, das könnte man jetzt so formulieren, wer sind eigentlich deine Ägypter? Deine Angstgegner, deine Feinde, deine gefühlten Feinde, ja, die sozusagen in deinem Leben irgendwie etwas verändern. Benenne, was dir Angst macht. Aber dabei sollten wir nicht stehen bleiben, sondern ein zweiter Aspekt ist super wichtig. Erinnere dich an Gott. Das Volk tut das einzig Richtige. Sie schrien nicht nur in Panik, sondern es heißt hier, sie schrien zu dem Herrn. Irgendwie war in ihrem Kopf im letzten Moment doch noch so eine Weichenstellung passiert, so nach dem Motto, okay, wir schreien jetzt nicht nur, wir klagen nicht so, nicht nur, wir geraten nicht nur in Panik, sondern wir schreien zu dem Herrn. Und da möchte ich uns ermutigen, das auch zu tun. Wenn du also diesen Angstgegner beschrieben hast, wenn du diesen Feind sozusagen vor Augen hast, wenn du das formuliert hast, dann erinnere dich an die Güte Gottes, die du in der Vergangenheit erlebt hast. Wenn du in der Bibel an dieser Stelle so 1, 2, 3 Kapitel zurückblätterst, dann wirst du sehen, das Volk Israel hatte schon viele, viele großartige Wunder Gottes erlebt. Sie waren ja nicht nur mit Sieg, mit Pauken und Trompeten ausgezogen, davor gab es ja auch schon mindestens 10 Erfahrungen, die kurz hintereinander passiert sind. Diese sogenannten 10 Plagen für die Ägypter. Und das sollte dem Volk deutlich machen, dass Gott immer noch eine Möglichkeit mehr hat, als sie es für möglich halten. Und so ist es auch bei uns. Ja? Gott hat immer noch eine Möglichkeit mehr, als wir vielleicht denken und für möglich halten. Und erst bei der letzten Plage ist die Kraft der Ägypter zusammengebrochen. Der Pharao, der konnte nicht mehr. Das ist sehr deutlich beschrieben. Es heißt hier, aber die Israeliten waren unter der Macht einer starken Hand ausgezogen. Und deswegen erinnere dich mal für einen Moment heute und jetzt, wo hast du Gottes Güte in deinem Leben schon einmal erlebt? Wo hast du Gottes Güte in deinem Leben schon einmal erlebt? Denk mal kurz drüber nach. Und wenn du jetzt Situationen erinnert hast, schreib's dir auf, dass es nicht verloren geht, dass es in Panikmomenten greifbar ist, dass du vielleicht einen Zettel nehmen kannst oder eine Notiz in deinem Handy, ja, und nochmal nachlesen kannst. Ah, okay, da war Gott da. Da war Gott da. Und da möchte ich dich ermutigen zu einem nächsten Schritt, nämlich denke an die Gegenwart Gottes, die du jetzt erfährst, in diesem Moment. Gott gab damals bei dem Volk ein sichtbares Zeichen in Form einer sogenannten Wolken- und Feuersäule. Ich stelle es mir so vor, dass da eine Riesensäule Tag für Tag sichtbar war, die diesem Volk voranging als Zeichen der Gegenwart Gottes. Und nachts, es gab ja keine Straßenbeleuchtung in der Wüste, war es eine sogenannte Feuersäule. Das heißt, auch wenn du nachts mal auf Toilette musstest, hattest du trotzdem Orientierung in dieser riesigen Zeltstadt, ja, weil es war eine Feuersäule da. Und ich finde es grandios, dass es hier heißt, da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog und stellte sich hinter sie und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat hinter sie. Das heißt, Gott steht hinter dir und er verschafft damit diesem Volk eine Ruhepause. Er verschafft damit etwas, was wir heute sagen würden mit, er hält uns den Rücken frei. Er, Gott, hält uns, dem Volk damals und auch uns, den Rücken frei. Und denk daran, dass auch jetzt in dieser Situation Gott da ist. Ob du das gerade spürst und emotional nachempfinden kannst oder nicht, spielt keine Rolle. Gott ist hier. Und Gott geht mit. Und er ist immer da. Es gibt großartige Zusagen. Ich habe mal eine heute Morgen mitgebracht aus dem Hebräerbrief, Kapitel 13. Da heißt es, denn der Herr hat gesagt, und nimm es als Zuspruch in einer Situation, in der du dich gerade befindest, wo du entmutigt bist. Der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. So können wir auch getrost sagen, der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten. Was kann mir ein Mensch tun? Und deswegen vertraue, Gott stellt sich hinter dich. Gott gibt dir Rückendeckung. Er hält dir den Rücken frei. Er verschafft dir eine Ruhepause, eine Verschnaufpause. Damals beim Volk Israel war das so, die Feinde kamen nicht näher. Die ganze Nacht war im Grunde genommen Pause. Und somit müssen Nächte nicht unbedingt in Verzweiflung führen, sondern Nächte können auch Verschnaufpausen sein, die Gott uns gibt, wo wir die Gegenwart Gottes nochmal neu suchen und wo wir merken, Gott ist jetzt hier. Ich habe in meinem Leben ganz wenige, Gott sei Dank, ganz wenige unruhige, schlaflose Nächte, wenn mich Themen beschäftigen. Aber wenn, dann habe ich es mir zur Angewohnheit gemacht, zu beten. Ich tue das mit Psalm 23 und ich fange dann an und sage, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und auch wenn ich gerade den Mangel empfinde und noch keine Lösung für das Thema habe, so weiß ich doch, das ist eine Wahrheit. Und was soll ich sagen? Ich habe diesen Psalm noch nie zu Ende gebetet in diesen Nächten, weil ich darüber ruhig wurde und weiterschlafen konnte. Für mich ein echtes Geschenk. Oder wie sagt es Joachim Neander in seinem alten, großartigen Lied, Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Er sagt, in wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet? Merkst du, wie dieses Gefühl von Geborgenheit, weil Gott jetzt hier ist, Kraft hat, Kraft zurückgibt? Vielleicht die Hoffnung, einen nächsten Schritt zu gehen. Und dann ist ein dritter Aspekt hier super wichtig. In Form von Mose steht hier ein Mann, auf der das ganze Volk an die Macht Gottes erinnert. Und ich möchte es so nennen, ermutige andere. Hier heißt es, und Mose sagt das so dem Volk, fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Mose wird zum Mutmacher für mehrere hunderttausend Leute. Er stellt sich hin und sagt, hey, so wie ihr das Volk der Ägypter heute seht, werdet ihr sie nie wiedersehen. Das ist eine starke Botschaft. Das ist ein Mutmacher. Er lässt sich nicht runterziehen, er lässt sich nicht anstecken von der Entmutigung, sondern er steht hin und sagt, ich sage euch, fürchtet euch nicht. Wo sind die Mutmacher unserer Tage? Ich finde, wir als Christen könnten in diesen Tagen Mutmacher und wirklich Multiplikatoren von Hoffnung sein. Und vielleicht sollten wir das zu unserem Herzschlag machen. Miesmacher gibt's genug, übrigens auch in der frommen Welt. Und ich leide da ein Stück dran, weil ich denke, hey, wir haben so eine Hoffnungsbotschaft. Wir haben einen Gott, dem alle Dinge möglich sind. Ja. Und Mose tut das hier. Er erinnert das Volk an den Gott, wie er ist. Ja. Wie heißt es hier? Die Israeliten waren unter der Macht einer starken Hand ausgezogen. Der Mose hat es nicht vergessen und er wollte es nochmal in das Leben jedes Einzelnen sagen. Und ich möchte es heute tun. Hey, es gibt einen Gott, der mit dir ist. Diese starke Hand, die war auch jetzt da, die war auch jetzt nicht plötzlich schwach geworden, dass sie nicht helfen könnte. Diese starke Hand würde sich nicht zurückziehen. Nein, sie stand hinter ihnen und hielt ihnen den Rücken frei. Die Bibel lehrt mich, ich habe mal zwei Verheißungen rausgeschrieben als Ermutigung. Siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, heißt es in Jesaja 59, dass er nicht helfen könnte und seine Ohren sind nicht hart geworden, dass er nicht hören könnte. Oder die andere Zusage, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Ich möchte uns ermutigen, Mutmacher zu sein. Den Unterschied genau an dieser Stelle zu tun und zu machen, indem wir Hoffnungsbotschaften sagen, das Gute sehen und multiplizieren. Ja? Lass dich von Gottes Geist da inspirieren und ermutige andere. Geh mit ihnen, wenn es nötig ist. Unterstütze sie. Und dann, das gilt für uns alle, vertraue auf Gottes Möglichkeiten. Hier steht es so und Mose sagt das, fürchtet euch nicht, steht fest, seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Man könnte es auch so sagen, schau mal auf Gott. Wer meinen WhatsApp-Status kennt, der heißt, schau mal auf Jesus. Schau mal auf Jesus, darum geht's. Schau auf diesen Gott, ja, was der drauf hat. Oder Paul Gerhardt in einem alten Lied, befiehl du deine Wege, ihn, lass tun und walten, er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst. Wenn er wie ihm gebühret mit wunderbarem Rat das Werk hinausgeführet, das dich bekümmert hat. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein, so steht es hier. Das heißt, Gott wird eingreifen, Gott wird helfen. Und Bibelkenner, die hier sitzen, die wissen, boah, Gott hat etwas getan. Das gab es vorher nie und auch danach nie wieder. Ja, er hat einfach das Meer geteilt. Doch, es gab es noch einmal, als sie ins verheißene Land eingezogen sind. Aber ne, an dieser Stelle grandios. Wenn Gott ein Meer teilen kann, dann weiß er immer einen Weg. Gibt ein sehr schönes Lobpreislied dazu, könnt ihr gerne googeln. Der Gott, der das Meer teilt, der weiß immer einen Weg. Wir glauben also an diesen Gott, der Wunder tun kann, dem Dinge möglich sind, die uns unmöglich erscheinen. Klar liegt Aufgeben manchmal näher als Weitermachen. Manchmal ist es so, dass sich geschlagen geben, die logischere Variante sei, als zu kämpfen. Aber ich will diesem Gott vertrauen. Diesem Gott, der immer einen Weg weiß und der eine Kraftquelle über die Maßen darstellt. Die Israeliten waren unter der Macht einer starken Hand ausgezogen. Und diese starke Hand war jetzt in diesem Moment da. Sie wussten noch nicht, wie es ausgeht. Wir kennen schon das Finale. Aber die Israeliten wussten es noch nicht. Das heißt, ob du gerade gute Zeiten erlebst oder schwierige Zeiten, in schwierigen Zeiten steckst, Gott geht mit dir. Da, wo du gerade bist. Und deswegen möchte ich uns ermutigen, vertraue, der Herr wird für euch streiten, ihr werdet stille sein. Gott kann, das hat er schon tausendfach erwiesen. Und vielleicht sollten wir in unseren Kleingruppen, Hauskreisen, Bibelstunden immer damit beginnen, dass wir einander erzählen, welche Verheißung Gott in unserem Leben schon wahrgemacht hat. Das wäre doch mal so ein Ermutigungspotenzial. Ja, was Gruppen vielleicht auch vergrößern würde, weil Leute sagen, boah, hier kriege ich Hoffnung, hier werde ich ermutigt, hier kommt neue Dynamik in mein Leben, neue Kraft ist da, weil Gott da ist. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und ich gebe zu, das ist ein Übungsfeld. Das ist ein Übungsfeld für Ehen und Familien. Wenn du da gerade eine Krise erlebst, boah, das ist ein Brett. Und dann kämpfst du vielleicht und kaust da gerade und bist dabei aufzugeben und ich möchte dich ermutigen, hey, gib nicht auf. Und vielleicht bist du in deinem Leben so verzweifelt, dass du denkst, boah, ich gebe auf. Dann möchte ich dich ermutigen, bevor du aufgibst, such dir eine Person deines Vertrauens. Meinetwegen ruf mich an. Du kannst meine Handynummer kriegen von fast allen Mitarbeitern, die hier im Raum sind, ja. Gebt sie gerne weiter, dann ruf mich an, wir machen einen Termin und wir reden. Weil es gibt Grund zur Hoffnung. Und dann gehen wir einen nächsten Schritt, dann gehen wir den Weg, der zu gehen ist. Und ja, vielleicht steckst du beruflich in einer echt existenziellen Krise. Und das mit Selbstständigkeit ist nicht so easy going, wie du gedacht hast. Und du kämpfst und die Mitarbeiter kämpfen. Ihr kämpft gemeinsam. Du bist nicht allein am Kämpfen. Der Herr wird für dich streiten und du wirst erfahren, wie wunderbar er hilft und kämpft. Das ist unser Übungsfeld, das wir nachher und morgen und alle weiteren Tage vor uns haben. Das Fazit in diesem Kapitel ist erstaunlich. In 2. Mose 14, Vers 31 heißt es, so sah Israel die mächtige Hand, mit der der Herr an den Ägyptern gehandelt hatten. Und das Volk fürchtete den Herrn und sie glaubten ihm und seinem Knecht Mose. Du kannst also Gottes Möglichkeiten in der eigenen Begrenzung entdecken. Und ich habe dir ein Bild zum Abschluss mitgebracht, das dich ermutigen soll auf diesem Weg. Manchmal ist es völlig egal, wer vor dir steht, wenn du weißt, wer hinter dir steht. Es ist völlig egal, wer dein Angstgegner ist. Wie dein Problem heißt. Es ist völlig egal, wer vor dir steht, wenn du weißt, wer hinter dir steht. Dieser lebendige Gott steht hinter dir und geht mit dir. Amen.